Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der VD-Gründer Albrecht von Davids und die Kletterin und Projektmanagerin bei der Albrecht von Davids Stiftung Lena Müller. Vor 50 Jahren gründete Albrecht von Davids das Unternehmen VD ohne große Mittel, quasi wirklich von Null aus. Angefangen mit revolutionären Rucksackentwicklungen bis hin zu fortschrittlichen Outdoor-Produkten aus recycelten Materialien und Geschäftsmodellen der Kreislaufwirtschaft. Im Podcast erzählt Albrecht von der VD-Geburtsstunde und wie er das Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist, nämlich ein gesundes Familienunternehmen, das neue Standards in der Outdoor- und Bergsportbranche setzt. Vor allem dann, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Ich finde es immer wieder mega spannend, UnternehmerInnen dabei zuzuhören, wie sie ihre Visionen verfolgen und wirklich in die Tat umsetzen. Wenn wir schon von Visionen reden, die Vision der Albrecht von Davids Stiftung ist es, einen Beitrag zum sicheren, naturverträglichen und damit verantwortungsvoll betriebenen Bergsport zu leisten. Wie genau das funktionieren soll, erklärt mir im Gespräch Lena Müller, die als Ökologin nicht nur Projektmanagerin bei der Stiftung ist, sondern auch als erste deutsche Frau eine E9-Route geklettert ist. Also, wie ihr seht, hatte ich in dieser Folge gleich zwei super spannende Persönlichkeiten am Mikro, deswegen ganz viel Spaß beim Zuhören, ab geht's ins Gespräch mit Lena Müller und Albrecht von Davids.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Ja, hallo Lena, hallo Albrecht, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Danke für die Einladung. Ganz
gegrüßt, lieber Jan.
Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute mit dabei seid, weil ich habe wirklich einige Fragen im Gepäck. Bevor wir damit durchstarten, gibt es aber bei uns mittlerweile so eine kleine Podcast-Tradition, dass alle Gäste die gleichen 5 Einstiegsfragen bekommen, damit unsere Hörerinnen und Hörer so einen ganz schnellen ersten Eindruck bekommen. Die sind auch wirklich einfach und kurz und knapp zu beantworten. Deswegen, ich stelle die Fragen offen und ihr dürft dann einfach schauen, wer zuerst antwortet. Die erste Frage ist, wer bist du und was machst du?
Ich bin Lena Müller, ich bin Ökologin und ich arbeite als Projektmanagerin bei der Albrecht von Davids Stiftung und bin nebenher noch selbstständig als freischaffende Ökologin.
Und du hast eine Promotion gerade hinter dir.
Genau, ich habe dieses Jahr meine Promotion endlich abgeschlossen. Ich habe in Innsbruck in Biologie bzw. Ökologie Dissertationsgebiet promoviert.
Ordentliches Stück Arbeit, ja. Deswegen Glückwunsch dazu.
Danke.
Ich bin Albrecht von Davids. Ich habe vor 50 Jahren VD gegründet. Ich bin von Beruf her Betriebswirtschaftler, habe mich dem Bergsport viel gewidmet, habe mich der Bergsporttechnik viel gewidmet, habe viel Spaß gehabt in diesen 50 Jahren, habe dann vor 25 Jahren oder so etwas den Edelritt hier übernommen, bei dem wir jetzt gerade Gast im Hause sind, und habe dann vor 5 Jahren etwa die Stiftung gegründet. Nein, ich glaube noch länger, nach meinem Ausscheiden bei VD.
2017, wenn ich richtig informiert bin, oder?
2017, aber seit 2019 sind wir operativ fertig, also tätig, also genau ungefähr seit 5 Jahren.
Ja, das ist tatsächlich einfach immer besonders, wenn man einfach hört, ich habe vor 50 Jahren VD gegründet. Das ist wirklich was Besonderes. Kommen wir später auch nochmal drauf. Zweite Frage ist, wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu und lebe da aktuell jetzt auch wieder.
Also heute Hometurf?
Ja, genau.
Ich bin eigentlich heimatlos.
Okay.
Ich bin in Ostpreußen geboren, bin in der Lüneburger Heide aufgewachsen, bin in Celle zur Schule gegangen, habe in Bremen eine Lehre gemacht, habe in Wilhelmshaven studiert, also diese ganze Jugendzeit im Norden, und bin dann runtergekommen in den Süden, habe angefangen mit der Exportleiterstelle bei der Sport Uhl und habe mich danach dann eben 74 selbstständig gemacht und lebe seitdem hier in Süddeutschland. Bin aber wieder doch teilweise im Norden, weil einem doch diese nördliche Heimat auch ganz gut gefällt.
Ja, glaube ich. Da trifft es heimatlos echt ganz gut. auf welchem Gipfel wart ihr zuletzt? Könnt ihr euch erinnern?
Ich bin nicht so die Bergsteigerin oder nicht so die Berggeherin.
Es ist immer schwierig, als Kletterin wirklich den Gipfel zu beschreiben, gell?
Aber ich war die Woche hinterm Haus auf so einem kleinen Vorgipfel.
Okay, genau. Also Hausberg.
Ja, genau, Hausberg war der letzte.
Ja, bei mir die aktive Zeit ist eine Weile her. Ich habe ja etliche Alpengipfel gemacht. Der höchste war der Mont Blanc.
Ja, nicht schlecht. Wird jetzt irgendwie, glaube ich, durch Veränderungen, Steinschlag und so weiter immer schwieriger. Deswegen ist es schon mal gut, wenn man den abgehakt hat.
Da war nur Schnee.
Ja. Habt ihr ein bestes oder schönstes Bergerlebnis, das euch in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, das ist dieses eine Erlebnis?
Spektakuläres. Ich habe mich ausgebunden, als der Vorkleimer an eine Route geklettert ist, die ich nicht so gut fand. Und der war gar,
okay.
war gar nicht happy.
Verständlich.
Ich glaube, für mich sind es vor allem so die ja, das mit Freundinnen irgendwie unterwegs zu sein und Freunden, was mir so in Erinnerung immer bleibt von den Bergerlebnissen. Ja, ja. Genau.
Ja, ist witzig. Ich glaube, ich hatte noch keinen Gast, der wirklich gesagt hat, ja klar, ich habe dieses eine Erlebnis und das erzähle ich immer, sondern es ist meistens irgendwo sowas, weil es einfach schwer ist, sich festzulegen. Letzte der fünf Fragen. Habt ihr ein Lebensmotto, eine Lebensweisheit, wo ihr sagt, das ist so ein bisschen mein Credo, danach versuche ich mein Leben auszurichten?
Geht nicht, geht nicht.
Das ist gut und habe ich auch schon in einem anderen Podcast gehört, sogar im VD-eigenen Podcast. Da war ja die 50 Jahre Jubiläumsfolge richtig schön aufbereitet und da wurde viel über dieses geht nicht oder geht nicht, gibt's nicht gesprochen, deswegen, das macht Sinn.
Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, für mich selber jetzt nichts, was ich jetzt, glaube ich, lebensübergreifend sagen würde, vielleicht einfach ja immer zu schauen, was man braucht, um mit den Veränderungen mitzugehen. Genau.
Ja, ja, macht Sinn. Jetzt würde ich euch beide trotzdem gerne noch mal so ein bisschen näher kennenlernen und habe für euch beide ein paar individuelle Fragen mitgebracht. Albrecht, ich würde mit dir beginnen. Du hast gerade eben schon gesagt, ich habe vor 50 Jahren VD gegründet. Warum ausgerechnet ein Bergsportunternehmen? Vor allem, wenn du so ein bisschen aus dem Norden auch kommst, hätte ja alles sein können mit einem BWLer-Hintergrund. Also ja, hätte kein Bergsportunternehmen
Nein,
sein müssen.
Nein, das ist wahr. Ist auch reiner Zufall, muss ich sagen. Ich habe in Immenstadt eine Firma aufgelöst, die älteste Skifabrik Deutschlands, Roßkopf. Und die haben Bergsport nebenher gehabt. Und ich habe das im Auftrage von der Firma Avego hier aus Neukirch-Bodensee abgelöst, mit dem Ziel eigentlich, deren Skiproduktion Rebell dann gesellschaftsfähig zu machen und zu vertreiben. Und dann habe ich denen aber empfohlen, doch lieber den Bergsport weiterzumachen und den Ski lieber sein zu lassen, weil das viel, viel zu kompliziert und aufwendig und unmöglich war. Das wollten die aber nicht, da habe ich gesagt, das mache ich selber.
Okay, klingt jetzt erstmal sehr einfach.
Ja, naja, das war auch einfach. Es war wunderschön, es war eine herrliche Zeit. Man hat alles selber machen müssen. One-Man-Show.
Ja, wie es halt so ist als Unternehmer. Wenn wir da so eine ganz schnelle Zeitreise durchmachen, was waren da so für dich die wichtigsten Meilensteine? Also kann man das so untergliedern, dass man sagt, ja, man kann da so von einem zum anderen hüpfen und das ist
Na, interessant waren sicherlich die ersten fünf Jahre, die ich auf dem Bauernhof verbracht habe und das Büro in unserem ehemaligen Schlafzimmer war, das dann ausgeräumt wurde und das wurde dann eben Büro und das Lager war eine Hopfendärre und da haben wir fünf Jahre hospiziert, immerhin bis 5 Millionen Umsatz.
Oh wow, okay.
Ja, und dann knapp das aus allen Nähten, das war klar, und dann haben wir in Obereisenbach gebaut und da konnten wir dann ein Stück weiter bauen. Also die ersten fünf Jahre waren sicherlich die prägendsten, die, okay. die aufregendsten.
Klingt wirklich noch nach so richtig Startup-Atmosphäre.
Das war's.
Warum so lange bis 5 Millionen Euro Umsatz? Also ich meine, ich gefühlt heutzutage, wenn ein Startup seine ersten 250.000 Euro Umsatz macht, ist es plötzlich in einem fancy Coworking-Space.
Ja, das war vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren 5 Millionen, das war eine tolle Zahl. Wir
ja,
haben,
absolut.
Wir haben da noch keine Online-Shops gehabt, die dann wie wow aus dem Boden schießen und auch wieder wow verschwinden. Mhm. Sondern da musst du langsam Schritt für Schritt das aufbauen. Vor allen Dingen also alles selbst finanzieren. Ne?
Ja.
Da war ich happy, mehr als happy, dass das so geklappt hat.
Ja, ich habe tatsächlich auch, ich glaube, es war in dem VD-Podcast gehört, dass ihr da für 100 Mark im Monat hausieren durftet.
Ja,
ja. Das ist,
100 Mark.
Dann beantwortet das wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, warum so lange.
Und der Bauer hat
so
noch geholfen, uns die Regale zu bauen, ist extra in seinen Wald gefahren, hat Bäume gefällt, hat die aufsägen lassen und dann hat mir da Regale in seiner Hopfendärre gebaut. Also war schon eine tolle, war wirklich eine schöne Gründerzeit.
Meinst du, sowas wäre heute noch möglich?
Wenn man Glück hat, wahrscheinlich immer noch. Sicherlich, die Bedingungen sind anders, die Voraussetzungen sind anders, aber ich glaube, dass es schon noch möglich wäre.
Ja. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von der SZ Sport, die in diesem Jahr auch wahrscheinlich zum Jubiläum einen Artikel veröffentlicht hat. Und der beginnt mit, ich zitiere, Gründer von VD, Pionier, lebende Outdoor-Legende. Ohne Albrecht von Dewitz wäre der Sport bzw. die Branche nicht das, was sie heute ist, nämlich eine Volksbewegung, ein Milliardenmarkt.
Das fand ich ein bisschen übertrieben, war mir peinlich, als ich das gelesen habe. Ich habe das sicherlich so nicht, nein, von mir kommt das nicht, wäre auch von mir nicht gekommen. Wir haben durch unsere eigenständige Art sicherlich viel dazu beigetragen, dass dieser Outdoor-Markt sich als Outdoor-Markt in der Form gebildet hat, wie er heute ist. Weil wir die Konkurrenz nicht so als Konkurrenz gesehen haben, sondern als Kämpfer in die gleiche Richtung. Und wir haben mit denen gut kooperiert, wir waren sehr schnell Freunde und wir haben heute noch die Freundschaften mit den ehemaligen Leuten aus der alten Zeit, ob das, egal ob das Salé war, ob das Mammut war oder Deutert. Das waren richtig freundschaftliche Beziehungen, die wir da im Laufe dieser Jahre aufgebaut haben. Und wir haben alle versucht, an einem Strang zu ziehen. Und dadurch ist diese Outdoor-Community relativ stark geworden. Dann haben wir gemeinsam die Messe aufgebaut hier in Friedrichshafen und das war nun die weltgrößte Outdoor-Messe und dadurch hat sich natürlich viel entwickelt. Ja, das ist richtig. Und das hat viel Spaß gemacht. Das war eine Zeit, die vielleicht heute auch noch möglich wäre, aber die heute anders tickt.
Ich glaube, es ist was man von vielen Unternehmern tatsächlich hört oder Unternehmerinnen. Ich hatte das so gar nicht vor, dass es so groß wird. Ich glaube, wenn man dieses Ziel hat, ich möchte selbstständig einen Milliardenmarkt aufbauen, dann wird es wahrscheinlich nicht so einfach hinhauen. Also wenn man eine Vision hat, die man einfach verfolgt und dann entstehen die Dinge wahrscheinlich so nebenbei.
Nee, Jan, weil auch der Outdoor-Markt als solcher ja noch gar nicht entstand in der Zeit, als wir angefangen haben. Und zwar, das bezieht sich eigentlich auf alle. Das bezieht sich übrigens auch auf The North Face, der ungefähr zur gleichen Zeit entstanden ist oder. Die meisten sind so in den 70er Jahren entstanden. Und da haben wir in Amerika sicherlich schon vom Automarkt geredet. Bei uns war Auto noch gar kein Begriff. In Skandinavien war es auch schon. Skandinavische Firmen sind auch teilweise zu der Zeit entstanden. Fjällräven zum Beispiel, glaube ich, musste auch aus der Zeit stammen. Berghaus, England, ja auch. Also es ist erstaunlich daran, dass in den 70er Jahren so viele Autofirmen entstanden sind. Aber eben nicht als Autofirmen, sondern bei uns war es Bergsport. Da gab es Auto nicht. Das entstand erst so 80er, 90er Jahre, dieser Begriff Auto.
Okay.
Konnte man vorher gar nichts mit anfangen.
Ja, spannend. Ich muss jetzt hier an der Stelle leider die Kurve kratzen, weil wir haben noch einige andere Themen vor. Lena, zu dir interessieren mich trotzdem auch natürlich auch ein paar Sachen. Wie kam es eigentlich dazu, dass Klettern deine Bergsportart Nummer 1 wurde? Also du hast vorhin gesagt, du bist ja hier im Allgäu aufgewachsen. Mhm. Hätte ja auch irgendwie klassisch Bergsteigen, Trailrunning, was auch immer werden können.
Gute Frage. Ich glaube, wenn ich es mit dem Kopf erklären müsste, würde ich sagen, dass ich einfach gern draußen bin, gern die Bewegung mag und wie wir vorher schon geredet haben, einfach gern mit Freundinnen und Freunden was gemeinsam mache. Wenn ich es mit dem Bauch oder mit dem Herz erklären würde, würde ich sagen, mir taugt es einfach.
Okay.
Ja, genau. Mir macht es einfach mega Spaß und man fühlt sich einfach, oder ich fühle mich sehr, sehr frei und sehr bei mir. Ich habe oft so beim Klettern das Gefühl, wenn ich nach dem Klettern irgendwie wieder daheim bin, ah ja, mich gibt es ja auch noch so. Man ist wirklich so sehr im Moment, dass man sich selber vergessen kann und das finde ich so was Schönes daran.
Wenn man dir zuhört, dann klingt es stark so, als würdest du halt über ein reines Hobby sprechen. Mhm. Jetzt so Sachen wie Prinzip Hoffnung klettern, E9, also 8B, 8B Plus, ist ja wirklich eine richtig, richtig schwere Route. Da ist es eigentlich mehr als ein Hobby. Das ist Leistungssportniveau, das ist Profiniveau. Wann hast du gemerkt, das geht über ein reines Hobby hinaus und ich kann da wirklich richtig was leisten?
Ich glaube nicht, dass ich das mir jemals gedacht habe, dass es über ein Hobby hinausgeht und ich da was leisten kann, sondern es kam einfach irgendwie so von selber. Es war einfach, ich habe damals eben angefangen, mehr mit dem Zug und mit dem Fahrrad zu den Klettergebieten zu fahren und dann habe ich so ein bisschen durch die Guidebooks geblättert und die Prinzip Hoffnung ist ja sehr nah am Bahnhof in Bürst, das sind ja irgendwie 20 Minuten zu Fuß und klar war das auch immer so in meinem Hinterkopf, dass es mal cool wäre, irgendwie zu klettern und dann habe ich es probiert und dann irgendwie bin ich hochgekommen und genau. Dann klar, ist schön, wenn man natürlich was Schweres klettert, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals so in diesem Leistungsgedanken gesehen habe.
Okay. Ja. Magst du für unsere nicht so kletteraffinen Zuhörerinnen und Zuhörer kurz mal erklären, warum diese Route eigentlich was Besonderes ist?
Die Route ist was Besonderes, weil sie einfach einen sehr hohen E-Skala-Grad hat. Also sie ist E9, das geht mittlerweile bis E10 oder E11 und ist damit einfach eine der schwersten Routen einfach in diesem Schwierigkeitsgrad und deswegen sowas ja Besonderes. Und sie ist einfach besonders, weil es so eine abgefahrene Tour ist, also einfach 40 Meter Platte mit mega kleinen Griffen und Tritten und ja, von dem her ist das sehr, ja, sehr speziell. Die Kletterei ist sehr speziell, also Prinzip Hoffnung ist da auf jeden Fall Programm. Man muss hoffen, dass die Tritte und die Griffe halten und man nicht irgendwie ja, runterfällt. Und man kann sie nur selber absichern. Es gibt keine Bohrhaken, es gibt einen Umlenker oben, aber man muss alles selber legen. Und dadurch, dass es halt, man kann nicht überall was legen und dadurch wird es halt ein bisschen querdig.
Okay, also du kannst aber quasi im Top Rope zumindest mal projektieren.
Ja, okay. Ja, das machen auch alle so. Also das wurde jetzt noch nie Ground-Up geklettert. Ich weiß auch nicht, ob das mal irgendwie jemand macht. Also wir haben schon viel einfach Top Rope geklettert und auch bis man die Züge kann, wie halt normal beim Klettern, aber auch welche Placements man wo liegt und wirklich mit Placements legen im Top Rope das Ganze zu klettern, das haben wir schon auch vorher gemacht.
Ja, also es ist auf jeden Fall für jeden mal eine Empfehlung, da vorbeizuschauen, wenn er in der Gegend ist, weil es ist auch einfach eine spezielle Umgebung da so gefühlt mitten im Dorf.
Ja, genau. Es ist ganz lustig irgendwie, weil man ist mitten im Dorf geschehen. Ich glaube, eine Woche bevor ich geklettert bin, war Faschingsumzug und es war wirklich voll die Party im ganzen Ort und man selber irgendwie hat mega Angst und steht da oben auf dieser Platte und es ist so ganz was ganz Skurriles, weil es so einerseits dieses Sicherheitsgefühl, wenn man so in diesem Ort ist und andererseits so eine Auseinandersetzung mit der Angst, weil es halt irgendwie, genau, weil die Placements schlecht sind, weil man weit über dem Haken steht und ja, das ist ganz lustig.
Ja, sehr cool. Jetzt bestand dein Leben aber nicht nur aus der Kraxelei. Albrecht hat ja gerade schon gesagt, du hast auch promoviert in dem Bereich Ökologie. Magst du uns mal kurz, ich weiß, es ist extrem schwer, eine Doktorarbeit kurz zusammenzufassen, aber ich versuch's einfach. Yeah. Worum ging's und was waren so die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, also ich habe im Bereich Ökologie, also Biologie, promoviert und ich habe mir angeschaut, wie sich mit der Klimakrise gibt es immer mehr Dürreperioden, also Trockenperioden global. Und ich habe mir angeschaut, wie sich das auf Ökosysteme auswirkt, ganz einfach gesagt. Ich habe eine kumulative Diss geschrieben, das heißt, ich habe drei verschiedene Paper geschrieben und habe mir da drei verschiedene Aspekte in dieser Dürreforschung angeschaut. Das erste war sogenannte Legacy-Effekte, das sind so Folgeeffekte von der Dürre, was verändert sich in den Ökosystemen, auf Ökosystemebene oder in den Communities oder auf Artniveau, also was gibt es für langanhaltende Änderungen nach einer Dürre. Die zweite Studie, da ging es um höhere Frequenz von Dürreereignissen, wie wirkt sich sozusagen eine einjährige im Vergleich zu einer 10- oder 13-jährigen Dürre auf das System aus. Und das letzte war so ein Blick in die Zukunft. Da haben wir erhöhtes CO2 und Temperatur simuliert und haben dann geschaut, wie sind die Ökosystem-Responses sozusagen unterschiedlich im Vergleich zum jetzigen Klima. Das waren so die drei Studien. Und letztendlich, wie ungefähr überall in meinem Bereich, kommt halt raus, wenn wir nicht handeln, dann wird es natürlich immer schlimmer. Also die Plattform Dürreereignissen ist es so, dass einfach die Systeme weniger resilient sind, also weniger gut auf Störungen reagieren können oder einfach ja, weniger Ökosystemdienstleistungen auch bereitstellen, wenn wir es jetzt aus dieser menschlichen Perspektive betrachten wollen. Also weniger Futterproduktion, weniger CO2-Speicherung, weniger Erosionsschutz, diese ganzen Dinge.
Also haben all diese Erkenntnisse, ich meine, so eine Promotion dauert ja auch eine Zeit lang, schon auch dazu beigetragen, dass du sagst, hey, da braucht es eine Stimme, die darüber berichtet, Workshops gibt, all das, was du ja, nebenbei auch noch so machst.
Ich glaube, jetzt seit 3 Jahren bin ich selbstständig und ich hatte dann im Zuge von dem PhD einfach irgendwann das Gefühl, ja, die Forschung ist natürlich sehr wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir das nach außen bringen als WissenschaftlerInnen und dass wir darüber sprechen und genau, habe mich dann selbstständig gemacht und hatte einfach auch immer das Gefühl, dass durch diesen Sportaspekt man auch einfach so viel schöner an die Leute herantreten kann, wie als wenn ich als Wissenschaftlerin auftrete und dann den Leuten erzähle, ja, so wird's und ganz schrecklich und jetzt so sind die Fakten, sondern dass man über diesen Sport kommt man einfach so schön zusammen, habe ich das Gefühl. Und
du bist dann nicht nur die Theorie, sondern hast die Praxis dazu.
Ja, genau. Und man hat irgendwie einen Grund, zusammenzukommen und wie man irgendwie miteinander spricht. Und man kommt sozusagen nicht so von oben herab, sondern hat vielleicht auch die gleichen Problematiken, bringt die gleichen Themen mit. Klar bin ich als Wissenschaftlerin, wenn ich als Wissenschaftlerin aufgetreten bin, klar kann ich viel über die Fakten berichten. Wenn ich mit Bergsport begeistert zusammenkomme, dann kann man vielleicht auch eher darüber sprechen, was man für gleiche Probleme hat mit der Anreise. Ich meine, diese ganzen Themen, die man hat mit Konsum, wie kann man damit umgehen, wie kann man den Bergsport per se nachhaltiger gestalten. Ich finde das einfach ein schönes Zusammenkommen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist lösungsorientierter, wie nur die Fakten zu präsentieren.
Ja.
Oder ich hoffe es.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt eint euch beide ja nicht nur diese Liebe zum Bergsport, sondern eigentlich auch der Grund, warum wir heute den Podcast aufnehmen, nämlich die von dir gegründete Albrecht von David Stiftung. Ich bin ganz offen ehrlich, ich habe mich davor noch nie so richtig tiefgründig mit Stiftungen auseinandergesetzt. Heißt, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung wirklich nochmal viel darüber gelernt und dazugelernt. Und diesen Bildungsauftrag würde ich jetzt gerne so ein bisschen mitnehmen in den Podcast. Deswegen die Fragen zur Stiftung stelle ich einfach offen und ihr dürft sie beide beantworten, je nachdem, wer sich dann dazu auch berufen fühlt. Vielleicht fangen wir wirklich voll mit den Basics an. Kann man ganz einfach erklären, was so eine Stiftung überhaupt ist und wie dieses Konstrukt dann funktioniert?
Ja, es gibt unterschiedliche Stiftungsformen. Wir haben eine allgemeingültige Stiftung, eine allgemeinwertige Stiftung. Das heißt, der Stifter zahlt mal irgendeinen Betrag, nicht irgendeinen Betrag, Mindestbetrag 100.000 Euro, die einzahlen muss. Und dann muss er Werte einbringen, um diese Stiftung zum Leben zu halten. Uns ist eine ideelle Stiftung. Wir haben also ideelle Werte, die wir dahinter gestellt haben, die wir gerne erfüllt sehen würden. Und die haben wir in unseren Visionen versucht festzuhalten. Das heißt, unsere Stiftung ist keine Stiftung, die jetzt aus finanziellen Gründen gestartet wird, sondern unsere Stiftung ist eigentlich eine Stiftung, die, da wir ja nun mal im Bergsport tätig sind und ich mein ganzes Leben lang im Bergsport tätig war, jedenfalls mein berufliches, da wir ein bisschen was zurückgeben wollte, was ich dann auch durch diese Bergsportaffinität beziehungsweise durch die Freude am Bergsport und das Business auch darüber erhalten habe.
Lass uns da gleich mal bleiben. Was war denn da so die Motivation? Du hast ja gesagt, was zurückgeben? War das so der ursprüngliche Antrieb?
Das war der ursprüngliche Antrieb. Halt der Natur. Ich meine, wir kriegen ja ständig mit, dass es da Schwierigkeiten gibt, noch und nöcher. dass wir dazu beitragen können, dass diese Schwierigkeiten sich verringern. Es gibt Unfälle in den Bergen, wir wissen, warum sie passiert und wir wissen meistens im Nachhinein, warum sie passiert sind. Dagegen anzugehen, dagegen zu entwickeln, dass Unfälle sich verringern, dass wir bereits auch den Menschen, die da verunfallt sind, helfen können, dass wir Schulungen machen können. Das sind so unsere Ansätze.
Lena, jetzt haben wir ja gerade schon gehört, okay, das sind so die Motivatoren. Wie übersetze ich das dann aber in konkrete Handlungsfelder? Also was sind so die, sage ich mal, Stränge, mit denen du dich auch beschäftigst tagtäglich, ja, so als Projektmanagerin in der Stiftung?
Also wir haben als Stiftung eben mit dem Vermögen, das wir haben, verfolgen wir verschiedene gemeinnützige Zwecke. Also es gibt so über 20 gemeinnützige Zwecke in der Abgabenordnung, also die sind festgelegt, das ist steuerrechtlich festgelegt. Mhm. Und in unserer Stiftung haben wir Wissenschaft und Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und Rettung aus Lebensgefahr. Und wir unterstützen in diesen Bereichen Projekte, also gemeinnützige Projekte, die sozusagen sich diesen Themen verschrieben haben und in diesem Bereich Projekte umsetzen. Wir haben als Säulen den nachhaltigen Bergsport und die alpine Sicherheit. Das heißt, ich ganz konkret als Projektmanagerin treffe mich mit den ProjektantragstellerInnen, mache operative Projektarbeit, also bin dann dort bei Veranstaltungen zum Beispiel vor Ort, mache Öffentlichkeitsarbeit, also sehr, sehr breit gefächert. Wir sind ja auch noch eine sehr junge Stiftung, wie der Albrecht vorher gesagt hat, deswegen dürfen wir da ganz viele verschiedene Themen machen. Mhm. Und genau, wie der Albrecht auch gesagt hat, der Bergsport hat sich, oder ich weiß nicht, ob ich dir da Wort im Mund lege, aber der Bergsport hat sich natürlich auch sehr stark verändert. Also es gibt einfach immer mehr Bergsportbegeisterte, was natürlich sehr schön ist, aber natürlich kommt dieser Lebensraum Berg dann auch an seine ökologischen Grenzen. Und die Vision der Stiftung und genau unsere Vision ist da einfach auch, dass wir sagen, wir möchten einen verantwortungsvollen Bergsport. Wir möchten eben zum einen diese Risikofaktoren vermindern und fördern da in dem Bereich Projekte. Und wir möchten den Bergsport selber auch nachhaltiger gestalten, sodass wir auch mit dieser steigenden Nutzung des Berges trotzdem einen verantwortungsvollen Bergsport betreiben können.
Mhm. Wir gehen später auch noch auf ein paar konkrete Projekte ein, die da schon passiert sind oder an denen ihr auch gerade dran seid. Ich bin bei der Vorbereitung noch über den Begriff unternehmensnahe Stiftung gestolpert. Wollt ihr dazu vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze sagen, was es damit auf sich hat?
Wie schon gesagt, es gibt die unternehmensnahen Stiftungen, die teilweise auch die Finanzierung von Unternehmen darstellen. Das ist ja nicht bei uns der Fall. Also eigentlich ist unser Wohl insofern eine unternehmensnahe Stiftung, als dass sie von Unternehmen, von den beiden Unternehmen VD und Edelred am Leben erhalten wird. Aber nicht, was die finanziellen Auswirkungen anbelangt, sondern lediglich, was die finanziellen Wirkungen da betrifft. Ich habe mich mit dem Stiftungswesen eigentlich überhaupt nicht weiter befasst. Ich habe irgendwann mal den Gedanken gehabt, ich würde gerne da in die Richtung was machen, habe mich dann erkundigt, was kann man da machen. Und dann bin ich von meinem Fachanwalt dann da beraten worden, machst du das so und so und das geht so und so. Und dann habe ich das so gemacht. Also ich habe keine Stiftungsrecht. Ich glaube, du weißt über Stiftung vielleicht mehr, als ich es jemals mir reingezogen habe.
Ah, das mag ich mal noch zu bezweifeln, aber... Ja, okay. Das macht durchaus Sinn. Bei euch auf der Website sieht man auch noch einen Stiftungsrat. Was sind dessen Aufgaben und wer sitzt da eigentlich drin?
Also wir haben 5 ehrenamtliche Gremienmitglieder, die im Stiftungsrat sitzen. Und die Aufgaben sind, dass sie ja über die Verwendung der finanziellen Mittel entscheiden. Also sind beratend tätig und unterstützen uns bei den Einhaltungen dieser Stiftungszwecke, die ich vorher genannt habe, die wir verfolgen. Stiftungsratsvorsitzende ist die Antje von Dewitz, CEO bei VD. Und dann haben wir Jan Lorich, der ist Teil der Geschäftsleitung von VD. Verseitens Edelried Vitus Wurer, der Teil von der Geschäftsführung ist. Und Daniel Gebel, der auch bei Edelried arbeitet und Vice President Innovation. Mhm. Und das 5. Mitglied ist die Carla Wurer, die arbeitet als Projektdirektorin bei ProProjekt. Das ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Die unterstützen verschiedene Unternehmen bei großen Sportveranstaltungen, dass man die nachhaltig plant und durchführt. Und diese Personen unterstützen uns eben in unseren Aufgaben mit beratenden Tätigkeiten.
Also kann ich mir das dann so vorstellen, da kommt man dann regelmäßig zusammen, mhm, und genau, geht Projekte durch, da wird dann entschieden, quasi im Prinzip, was mit gefördert wird.
Genau, wir treffen uns einmal im Monat und entscheiden und sprechen über Projekte und haben zweimal im Jahr eine Gremiumssitzung, wo wir uns dann alle meistens vor Ort treffen und das geht dann noch ein bisschen mehr in die Länge, wo wir sozusagen ein bisschen mehr Zeit haben, über verschiedene Themen zu sprechen.
Okay. Und Albrecht, du bist im Prinzip mal Namensgeber mit Gesicht der Stiftung und ich kann mir mal vorstellen, die Dinge dringen trotzdem zu dir durch oder hast du da komplett 100% Grundvertrauen und sagst...
Na klar, habe ich 100% Grundvertrauen, trotzdem bin ich in Sitzungen dabei.
Ja.
Weil es mich interessiert, natürlich. Ich möchte ja sehen, wie es vorangeht.
Ja.
Hören.
Ja. Okay. Lena, kann man deinen Arbeitsalltag zusammenfassend beschreiben? Also gibt es da repetitive Sachen oder ist das wirklich komplett unterschiedlich, je nach Projektlage, je nachdem, was da reinkommt?
Ja, sehr unterschiedlich, was ich auch sehr gern mag. Also sehr kreative Arbeit. Ich treffe mich eben viel mit den ProjektpartnerInnen, helfe denen auch so ein bisschen bei der Antragstellung, machen viel Konzeptentwicklung, eben weil wir noch so eine junge Stiftung sind, Öffentlichkeitsarbeit. Dann sind wir zu zweit an der Stiftung. Also meine Kollegin macht dann noch die ganze Spendenverwaltung und Stiftungskommunikation. Also es gibt sehr viele verschiedene Aufgaben, die wir haben dürfen.
Mhm. Genau. Lass uns doch mal konkret in die Themenfelder auch einsteigen. Mhm. Alpine Sicherheit ist eins davon. Was kann ich mir darunter aber jetzt eigentlich vorstellen? Also gibt es ein Leuchtturmprojekt, wo ihr sagt, hey, das haben wir schon gemacht, da sind wir stolz drauf, da kann man das gut erklären?
Ja, also in der Bereich alpine Sicherheit, da geht es darum, dass wir den Bergsport sicherer machen wollen. Unser größtes Projekt ist da das Projekt Gruppenentscheidung Bergsteigen von der TU München. Das läuft jetzt über 3 Jahre. Da geht es darum, dass herausgefunden werden will, wie Entscheidungen in Gruppen im Bergsport getroffen werden, um dann im besten Fall Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten, dass eben weniger Unfälle passieren. Die machen zum Beispiel eine Studie mit dem DRV-Expertkader und auch eine Querschnittstudie mit allen möglichen BergsportlerInnen. Und ja, das Ziel davon ist, dass wir am Ende einen risikoarmeren Bergsport in diesem Bezug erreichen können.
Mhm. Wenn ich jetzt selber so eine Projektidee habe, wie ist da so der Prozess? Also gibt es da gewisse Kriterien, wie bei so einer normalen Jobbewerbung, wo ich sage, okay, das und das muss ich erfüllen und dann kann ich einen Antrag stellen oder wie läuft sowas ab? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da einfach viele Leute draußen sind, die Ideen haben, aber eigentlich nicht genau wissen, wie sie es kanalisieren sollen, damit das vielleicht Wirklichkeit wird.
Ja, also die Voraussetzung ist, dass sich bei uns gemeinnützige TrägerInnen bewerben dürfen. Das sind zum Beispiel gemeinnützige Vereine. Das heißt, wenn jetzt du eine Idee hast, dann kannst du dich an, vielleicht bist du in einem Verein oder kennst jemanden, dann kannst du dich mit dem Verein bei uns bewerben und der Sitz muss in Deutschland sein. Das sind eigentlich die beiden Sachen und halt in diesen Themenfeldern alpine Sicherheit, nachhaltiger Bergsport oder auch der Kinder- und Jugendbereich. Das sind diese 3 Bereiche. Da findet man eben auf unserer Website die ganzen Förderkriterien. Aber wichtig wäre eben die Gemeinnützigkeit. Genau, und dann schickt man uns die Projektidee, die man hat. Und dann spricht man darüber und dann entscheidet der Stiftungsrat, ob zum Antrag aufgefordert wird. Und dann gibt es wirklich einfach ein Schriftstück, was man ausfüllt. Und dann wird über die Förderhöhe entschieden und dann geht's los.
Ja, okay. Also eigentlich erstmal gar nicht so kompliziert.
Ja.
Einfach.
Ja.
Sehr gut. Ich habe eine Sache noch gefunden, die hast du, Albrecht, vorhin auch schon angesprochen. So die Hilfe von verunfallten Personen, die durch ein alpines Unglück danach wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Mich würde mal interessieren, wie oft, wenn ihr das nicht sagen dürft, auf gar keinen Fall, aber wie oft kommen solche Anträge und ist es nicht ein wahnsinnig heikles Thema, sowas zu entscheiden? Weil ich stelle mir irgendwie vor, wenn jemand einen alpinen Unfall hatte und wirklich nach Hilfe schreit, dann ist es ja meistens schon auch irgendwo wahrscheinlich eigentlich ernst. Oder ist es auch da leider die Schattenseiten der Gesellschaft, dass es irgendwie Trittbrettfahrer gibt, die da irgendwie was versuchen rauszuschlagen? Also ich stelle mir das Thema einfach wahnsinnig heikel vor, wie man damit umgeht, wie man das bearbeitet. Ja. Sind ja teilweise wahrscheinlich schlimme Schicksale.
Wir hatten tatsächlich in diesem Bereich, das nennt sich dann mildtätige Zwecke, hatten wir noch keine Anfrage.
Okay.
Aber ich verstehe total, was du meintest. Ich kann jetzt da nicht aus Erfahrung berichten. Wobei es eben genau, hier ist es anders. Hier sind es wirklich, wie du sagst, Einzelpersonen, die eben hilfsbedürftig geworden sind aufgrund von alpinen Unfällen.
Mhm. Wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, dass sozusagen ihr proaktiv auf Leute zugeht, weil man weiß nicht, in den Medien davon was mitbekommen hat oder so? Oder ist sowas von vornherein ausgeschlossen und die Leute müssen eher auf euch zukommen?
Tja, Nina, das weißt du eher als ich.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich glaube, ich fände eine bessere Herangehensweise, dass wir uns als Stiftung einfach mehr in der breiten Öffentlichkeit positionieren und das, sagen, mehr über unsere Stiftung sprechen und die Leute deswegen von uns erfahren und sich dann bei uns bewerben können, wenn sie das möchten, damit man jemandem vielleicht nicht zu nahe tritt. Von dem her ist es ja auch schön, dass wir heute hier eingeladen sind und über die Stiftung sprechen dürfen, einfach um uns als Stiftung bekannter zu machen und auch diese verschiedenen Themenbereiche, die wir abdecken und Fördermöglichkeiten, über diese auch zu sprechen, dass falls jemand eben jemanden kennt oder selber davon betroffen ist, man sich auch bei uns melden kann.
Mhm. Ja, macht absolut Sinn. Jetzt habt ihr vorhin erzählt, ein anderes Themenfeld ist dieses Themenfeld Nachhaltigkeit im Bergsport oder nachhaltiger Bergsport. Vielleicht einfach so ein bisschen, bevor wir auf die konkreten Projekte eingehen. Ich finde, Nachhaltigkeit ist ja so ein unglaublich großer Begriff, der wahnsinnig viel mal mit einfasst. Albrecht, wie definierst du Nachhaltigkeit für dich? Hast du da eine Definition im Kopf? Oder findest du es genauso schwer wie ich?
Ich finde es genauso schwer wie du. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich glaube, jeder definiert Nachhaltigkeit in dem Sinne, wie er selbst in der Natur zum Beispiel die Umstände sehen möchte. Ich meine, wir haben Nachhaltigkeit im betrieblichen Bereich, wir haben Nachhaltigkeit im Produktionsbereich, wir haben es in der Familie, wir haben es überall. Und jeder definiert es auf seine eigene Art und Weise. Ich glaube, es ist eine Art von Verantwortung, die wir gegenüber uns und der Umwelt und unseren Mitmenschen haben, die wir einfach entsprechend wahrzunehmen haben. Wissenschaftlerin.
Ja, ja, ich finde den Verantwortungsaspekt auch sehr wichtig, eben uns, der Umwelt und anderen gegenüber und vielleicht auch noch diesen zeitlichen Aspekt, dass man irgendwie in Entscheidungen schafft, so die zukünftigen Generationen mitzudenken und man ihnen durch unsere jetzigen Entscheidungen nicht den Ressourcen und den Möglichkeiten, die wir haben, beraubt durch unser Verhalten.
Kurze Werbung.
Wir wollen dazu beitragen, unseren Planeten lebenswert zu erhalten. Ein schönes Statement von Antje von Dewitz, CEO der Automarke VD. Aber in der Theorie können das ja erstmal viele behaupten. Seit 50 Jahren beweist VD auf vielen verschiedenen Wegen, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit wirklich am Herzen liegt. Dafür hat VD dieses Jahr erneut den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Ein Ziel ist es, alle Produkte überwiegend aus erneuerbaren oder recycelten Materialien herzustellen. Wie sie das schaffen? Wiederverwenden statt wegwerfen. Das spart Ressourcen und schützt unser Klima. PET-Flaschen werden recycelt und zu Isolationen. Stoffreste zu Rucksäcken, Altreifen und Fischernetze zu Polyamidgarn. Im Vergleich zu einer Neuproduktion können mit Recyclingmaterialien die Belastungen für die Umwelt fast halbiert werden. Du willst für deine Familie oder dich wirklich nachhaltige Autoprodukte finden? Dann schau vorbei im VD-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Lass uns da mal nochmal in die Geschichte von VD hüpfen, weil ich finde es schon spannend, dass die Marke mittlerweile für mich so ein Synonym für nachhaltige Produkte geworden ist. Also das ist ganz oft auch so bei uns in Kundenumfragen, wenn man Nachhaltigkeitspunkte irgendwo vergeben muss mit Marken oder welche Marke nehmen Sie als besonders nachhaltig wahr, dann ist VD meistens ganz oben oder auf jeden Fall mit oben dabei. Hat das was damit zu tun, dass du es auch schon ganz früh in der Firmenkultur mit verankert hast? Also hat es wirklich so früh auch schon eine Rolle gespielt?
Nachhaltigkeit war ganz früh nicht vorrangig. Vorrangig war am Anfang sicherlich das Überleben und das überhaupt erstmal das Bestehen. Ja. Aber es hat relativ früh eine Rolle gespielt, weil wir eben in einem Umfeld arbeiten, wo Nachhaltigkeit einfach gefragt ist. Wir haben sehr, sehr früh schon in den 80er Jahren auch den Sinn von Bergsport hinterfragt. Wir haben sehr, sehr früh angefangen, ein Recycling-Network aufzubauen. Das war eigentlich vor unserer Zeit in den 90er Jahren, dass wir sortenreine Produkte hergestellt haben. Bekleidung, Rucksäcke, Schlafsäcke, 100% sortenrein, die dann einfach zu recyceln waren. Wir haben uns also schon sehr früh mit diesem Thema sehr individuell auseinandergesetzt und das hat wahrscheinlich auch auf meine Tochter abgefärbt, dass sie das weiterentwickelt hat und das weiterhin in dem Sinne perfektioniert hat, dass sie da Regeln aufgestellt hat, die heute Allgemeingültigkeit haben, fast in dem Bereich.
Aber gab es denn eigentlich in den 80ern, also da war ich leider noch nicht auf der Welt, aber gab es denn da diesen Begriff Nachhaltigkeit schon?
Nein.
Nee, oder? Es war noch nicht so wie heute, dass es in aller Munde ist und die Leute drüber sprechen und es vielleicht sogar für Leute ein Kaufkriterium
ist. Ich wüsste auch gar nicht, wann der Begriff Nachhaltigkeit überhaupt entstanden ist. Jedenfalls in dem Ausmaße, wie er heute existiert. Das ist ein relativ neuzeitlicher Begriff, würde ich sagen, um dieses umfassende Kriterium zu beschreiben. Nein, da gab es keine Nachhaltigkeit. Da gab es Naturschutz. Und da gab es ein Verantwortungsbewusstsein und dann gab es natürlich schon die Produktionskriterien, was kann ich verantworten wiederum, in welcher Art kann ich welche Produkte einsetzen, welche Färbemaßnahmen, welche Chemikalien. Das fing dann in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre an, ein wirkliches Kriterium zu werden. Ich muss allerdings hinzufügen, dass es zu der Zeit noch kein Verkaufskriterium war. Das war noch sehr, sehr, sehr unterentwickelt. Und da ging es eigentlich schon noch mehr um die Qualität des Produktes, um den Einsatz, um die Einsatzmöglichkeiten, dass einfach das Produkt als solches im Vordergrund stand.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken, sorry, dass ich da so drauf rumreite, aber ich finde es echt spannend aus der Unternehmerperspektive, weil wenn das damals noch kein Verkaufskriterium war, dann muss es ja eigentlich irgendeinen Antrieb gegeben haben zu sagen, wir machen uns trotzdem Gedanken über eine sortenreine Produktion, die ja wahrscheinlich auch damals dann wahrscheinlich trotzdem teurer war als eine nicht sortenreine Produktion. Also,
ja, die irrsinnig aufwendig war.
Ja, und das kommt noch mit dazu. Also da muss
Reißverschlüsse aus 100% Polyester zu machen oder Druckknöpfe. Und da hat es natürlich ständig dann irgendwelche Reklamationen gegeben, dass die Qualität noch nicht ausreichend war, dass die Spannkraft nicht ausreichend war. Sortenreine Membranen auszuwählen, die dann wiederum auch von der Verklebung her einigermaßen sortenrein sein muss, einigermaßen bis zu 1% durften andere Stoffe drin sein, um wieder recycelt zu werden. Aber das war so ein Anreiz, das hat uns interessiert, was kann man da machen, weil das Thema spannend ist.
Ja, und ich glaube, das zieht sich tatsächlich einfach bis heute halt so ein bisschen durch, weil es glaubwürdig ist. Mhm. Es war nicht so ein, oh, wir sollten jetzt hier auch mal was machen, weil immer mehr Leute schauen drauf, sondern es ist gefühlt in der Wahrnehmung vieler Kunden einfach schon von Anfang an in dieser Unternehmens-DNA verankert. Zumindest nehme ich es so wahr.
Das ist das sicherlich der Fall, ja. Das, ja, ich glaube, ja, das ist, hat die Antje dann sehr früh mit ins Blut übernommen und weiterentwickelt.
Wie siehst du die Entwicklung heute im Allgemeinen? Bist du der Meinung, wir sind gerade eher wieder in einem positiven Trend oder ist es eher noch so, eigentlich schaut es nach wie vor eher düster aus, trotz allen Initiativen?
Nein, ich finde, es hat sich enorm weiterentwickelt. Es wird ja heute auch honoriert. Ich meine, diese nachhaltige Produktion oder überhaupt die Nachhaltigkeit insgesamt im wirtschaftlichen Wesen macht Schwierigkeiten und entwickelt Kosten, die einem wieder gewisse Nachteile bringen, aber die dann ja letztendlich inzwischen doch auch vom Markt aufgenommen werden und auch wirklich honoriert werden. Mhm. Also ich sehe da unglaublich viele Fortschritte in allen Bereichen. Auch nicht nur jetzt im Outdoor-Bereich, sondern ich sehe es in allen Produktionen. Bemüht man sich ja wirklich, nachhaltiger zu sein. Lena, siehst du das anders? Du guckst skeptisch.
Ich finde es voll schön zu hören, weil ich glaube, ich einfach selber das Gefühl habe, dass es vielleicht, weil wir aus einer anderen Generation sind, oder ich weiß nicht wieso, aber dass es irgendwie eher alles schlechter wird. Und deswegen finde ich es voll schön, von dir zu hören, dass du sagst, es hat sich voll viel Gutes getan. Ja. Und es wird eben honoriert, es ist vielleicht jetzt auch ein Grund für eine Kaufentscheidung, dass die Produkte bei VD nachhaltig sind. Und das finde ich finde es voll schön zu hören.
Aber schau mal, schon allein die Verpflichtungen, die heute vom Gesetzgeber her auferlegt werden, ob sie nun freiwillig sind oder vorgeschrieben sind, sind mal dahingestellt. Aber auch die führen ja schon viel zu zusätzlichen Nachhaltigkeiten, die wir in der Vergangenheit überhaupt nicht gehabt haben. Guck mal, die müssen heute wieder sehen, dass sie diese Produkte, die sie da produzieren, auch dann wieder irgendwann mal recyceln können, zurücknehmen und dafür sorgen, dass der Recyclingweg beschritten werden kann. Ob es immer hinhaut und ob es immer klappt, sei mal dahingestellt. Aber es ist eine Vorgabe, die erfüllt werden muss. Und die haben wir früher gar nicht gehabt. Es wurde ja wild drauf losproduziert. Ja. Ne? Ja. Es wurden alle möglichen Stoffe da verwendet, über die man sich überhaupt nicht im Klaren war, was man anschließend damit macht. Das geht ja bis in die jüngere Wirtschaftsgeschichte hinein. Das ist heute noch der Fall.
Ja, aber ich gebe dir recht, Lena. Also mir ging es gerade genauso. Ich war sehr, sehr gespannt auf die Antwort und war dann schon so, alleine ja, glaube ich, durch die Lebenserfahrung ist es schön zu hören, dass man über diese längere Zeitspanne, als wir sie halt jetzt sehen oder kennen, eher dann jetzt aktuell eine positivere Entwicklung sieht als eine negativere. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Kernaussage, wo ich auch sage, ja, das ist schon mal was.
Ja. Guck mal, eine typische Sache ist auch diese PTFE-Membranen. Die waren über Jahrzehnte lang im Outdoor-Bereich gang und gäbe und sie wurden verkauft und wurden benutzt, weil sie einfach funktional sind. Sie sind funktional, ist auch gar keine Frage. Da hat man auch nie drüber gestritten, bis zu einem gewissen Grade waren sie wasserdicht und atmungsaktiv. Und trotzdem musste sich dieser Hersteller dann auch irgendwann mal bemühen, Stoffe zu ändern und die Materialien zu ändern, weil sie eben nicht weiter war. Ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber da auch noch einen Einfluss genommen hat, ich glaube gar nicht mal, sondern einfach der Markt hat das irgendwann mal verlangt. Man wollte das nicht mehr haben. Wurde das Bewusstsein des Endverbrauchers ist insgesamt viel stärker, als es früher war. Mhm. Und das wird heute, glaube ich, wohl gutiert.
Ja. Eine letzte Frage zu der ganzen VD-Vergangenheit. Die braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Vorstellungsvermögen. Wenn du die komplette VD-Reise jetzt nochmal bestreiten könntest, allerdings mit dem Wissen von heute, wie heute vielleicht ein Konsument tickt, wie das Nachhaltigkeitsbewusstsein ist, gäbe es Dinge, die du gravierend anders machen würdest? Oder würde im Großen und Ganzen alles eigentlich gleich bleiben, so wie es gelaufen ist?
Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und das ist nämlich auch schwierig, das aus dem Stegreif zu beantworten. Ja. Ich meine, man hat klein angefangen und das hat sich dann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, kein Mensch wusste, welche Formen und welchen Umfang das mal annehmen würde. Früher war der Bergsport ein kleiner, begrenzter Markt. Man kannte kein Outdoor. Das heißt, Outdoor hat sich dann erst allmählich als umsatzstarke Möglichkeit entwickelt, die wir dann versucht haben mitzugehen, die wir auch sicherlich mitgeprägt haben. Würde ich was anders machen? Nö, ich fand dann meinen Weg schön. Hat mir insgesamt Spaß gemacht. Und ich habe die 50 Jahre viel Freude dabei gehabt. Und ich glaube, ich würde es da genauso machen.
Und speziell auf dieses Nachhaltigkeitsthema bezogen, also dass man sagt, okay, man hätte vielleicht noch früher mit gewissen Maßnahmen angefangen oder sagst du, wir waren eh schon so viel vor unserer Zeit mit dem ganzen Thema, es hätte nichts verändert?
Ich glaube nicht, dass es was verändert hätte. Guck mal, mit dem Recycling-Projekt, da sind wir gescheitert, weil der Markt nicht so weit war. Mhm. Wir haben dann irgendwann in den 90er Jahren dieses ganze Recycling-Programm, das wir eigentlich nicht eingestellt, aber wir haben diese gesamte Netzwerk, was wir da aufgebaut hatten, wo wir den Handel einbezogen hatten, wo wir die nachfolgende Industrie mit einbezogen hatten, haben wir aufgegeben, weil keine Sachen zurückkamen. Kamen nicht ausreichend Jacken, Rucksäcke, Schlafsäcke zurück, dass sich der Recyclingprozess gelohnt hätte. Wir haben dann Jahre später nochmal zusammen mit der Uni in Berlin und St. Gallen eine Studie gemacht, ob sich das eigentlich, wie lange ist das her, vielleicht 10, 15 Jahre, ob sich das unter den damaligen Umständen denn lohnen würde. Und die kam aber auch zu dem Ergebnis, dass es wahrscheinlich immer noch daran hapern würde, dass zu wenig zurückkommt. Hm. Obwohl auch das organisiert war. Das war alles vorgegeben. Wir haben sogar noch Prozente darauf gegeben, wenn die Jacken denn zurückkommen für den Kauf einer neuen Jacke. Hat nicht gereicht.
Ja, und ich glaube, das ist ja schon auch so ein Punkt, wo so eine Stiftung dann ansetzen kann, zu sagen, Projekte, die vielleicht in einem Unternehmenskontext nicht zu 100% funktionieren, weil es trotzdem ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen ist, kann aber vielleicht so eine Stiftung eher mal noch durchführen, weil es einfach andere Rahmenbedingungen sind, das ist ein anderes Setting. Wie sind da so die Projekte in diesem nachhaltigen Bergsport-Themenbereich aufgestellt? Also sind auch das viele Wissenschaftsprojekte? Sind das Dinge mit einem wirklichen, ich nenne es jetzt mal, nicht nur Theorie-Mehrwert, wo man neue Erkenntnisse gewinnt, sondern Praxis-Mehrwert?
Ja, also in dem Bereich nachhaltiger Bergsport haben wir sehr viele, sehr praxisorientierte Projekte. Also wir haben ein Universitätsprojekt, wo es um Natur- und Artenschutz im Bereich vom Outdoor-Plattform geht, von der Uni Bayreuth. Und alles andere sind tatsächlich sehr handfeste Projekte, wenn man so nennen will. Wir haben die in Innsbruck Kletterführer für nachhaltige Anreise in und um Innsbruck gefördert. Und jetzt das Folgeprojekt für Frankenjura, die nachhaltige Kletterwebsite für nachhaltige Klettertrips und was viele HörerInnen vielleicht auch kennen, die Patron Cleanup Days, die ja jährlich stattfinden, die fördern wir schon seit 2019. Also sind sehr viele verschiedene Bereiche und ich finde, es ist auch das Schöne an dieser Stiftungsarbeit und das Schöne an Nachhaltigkeit, dass es so viele verschiedene Handlungsfelder und Lösungsansätze auch tatsächlich gibt und das sehr breit einfach aufgefächert ist und es viele Lösungsmöglichkeiten gibt, um das anzugehen.
Weil du es gerade angesprochen hast, muss ich ganz, ganz kurze Eigenwerbung einschieben, weil wir haben anlässlich unseres 25 Jahre Bergzeitjubiläum auch zu einer großen Spendenaktion aufgerufen und haben da auch den Patron e.V. dann sehr, sehr gut unterstützen können, was uns natürlich auch gefreut hat. Die waren bei uns auf der Jubiläumsfeier, haben kurz erzählt, was sie machen und haben dann entsprechend auch die Spende entgegengenommen. Also mit solchen Projekten, glaube ich, können viele Leute was anfangen. Ein anderes Projekt ist ja wirklich dieses Eco-Point-Klettern. Magst du da nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen? Weil ich glaube, für viele ist es dann hier und da ein neuer Begriff und sagen EcoPoint und dann googeln sie es und finden es. Ja. Aber was ist es eigentlich genau?
EcoPoint erweitert den Rotpunktbegriff um die Anreise bei Fair Means sozusagen. Also Rotpunkt, man steigt eine Tour durch und EcoPoint bedeutet, man bestreitet die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und die ganze Idee kam so ein bisschen aus, wir haben ja vorher schon über die Prinzip Hoffnung geredet, kam sozusagen aus der Zeit. Und ja, das ist vielleicht schön, wenn ich sozusagen vielleicht auch als Antragstellende aus dieser Perspektive erzählen kann, weil es gab damals die Idee und ich habe in Innsbruck gewohnt und ich habe dann mit einer Freundin beschlossen, ja, wir machen da jetzt zusammen diese Informationen und stellen das irgendwie als PDF zusammen. Und dann ist das immer mehr gewachsen und irgendwann klar, okay, wir wollen da einen Führer draus machen. Und wir haben uns dann bei der Stiftung beworben und haben dann da eine Finanzierung dafür bekommen. Und ich finde, es zeigt auch ganz schön, dass viele Projekte in diesem nachhaltigen Bereich auch durch Eigeninitiative funktionieren und Stiftungen da sehr wertvoll sind, weil sie eben, wie du auch gesagt hast, nicht in diesem For-Profit, sondern in diesem Non-Profit-Bereich wirken und dadurch einfach, ja, und eine sehr große Wirkung haben. Ich meine, der Innsbruck-Kletterführer, da gab es jetzt dieses Folgeprojekt, das wir auch fördern durften von der Stiftung und eben die EcoPoint-Website, was eher so Klettertrips sind. Und ja, ich finde das sehr, sehr schön, sozusagen aus antragstellende Perspektive. Vor zwei Jahren war ich ja noch nicht bei der Stiftung, dass es einfach sowas, Stiftungen sowas möglich machen, solche Projekte. Und jetzt aus Stiftungssicht einfach schön, dass man ja da so verschiedene Projekte fördern darf und da es einfach ja so viele Möglichkeiten gibt, um Handlungsfelder aufzuzeigen. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass wir niederschwelliges Angebot bereitstellen, dass man das den Menschen einfach leicht macht, Bergsport nachhaltig zu betreiben. Es geht einfach immer um die leichte Zugänglichkeit und um das, aus meiner Sicht, das kostenlose Angebot dann in dem Bereich. Und das können wir als Stiftung ermöglichen. Und ja, das ist einfach eine wunderschöne Arbeit.
Ich finde es ein schönes Beispiel, wie so ein übergeordnetes Konstrukt wie eine Stiftung dann, wenn man es wirklich durchdekliniert, am Ende wirklich einen Impact hat. Weil wenn ich jetzt ein Kletterer bin und mir denke, hey, ich möchte irgendwas an meinem Carbon Footprint verändern, ist ja erstmal egal was. So, dann frage ich mich, okay, ich könnte halt auch statt mit dem Auto mit dem Fahrrad anreisen. Ich habe aber keine Ahnung, oder mit der Bahn, wo ist der nächste Bahnhof, wie mache ich das? So, ich habe erstmal ein Problem. Wonach suche ich? Naja, nach genau so einem Führer. so ein Führer kann es aber irgendwie nur geben, wenn eine Finanzierung dahinter ist. Und plötzlich kommt halt die Stiftung als dieses übergeordnete Konstrukt ins Spiel, wo man sich erstmal denkt, ja, okay, aber wie hat jetzt eine Stiftung wirklich einen Impact auf den Einzelnen? Und wenn man es mal so aufzieht, dann wird einem plötzlich klar, was da halt für Möglichkeiten dahinter sind, oder?
Ja, dieser Bereich nachhaltige Anreise, der im Bergsport natürlich sehr groß ist, weil das einfach einen sehr großen Anteil von dem CO2-Fußabdruck in den verschiedenen Bereichen hat, kann dadurch natürlich einfach ja, angegangen werden und eine sehr große Wirkung erzielen. Also wenn man jetzt sieht, was der Innsbruck-Kletterführer und die EcoPoint-Website und auch jetzt der Frankenjura-Kletterführer, was das einfach für eine Reichweite und für eine Wirkung hat und wie vielen Kletterinnen und Kletterern jetzt ermöglicht wird, einfach sehr niederschwellig da durchzublättern, zu schauen, na, wo könnten wir hin? Und da geht es ja auch nicht darum, dass jetzt keiner mehr mit dem Auto fährt, sondern man kann es vielleicht auch ein bisschen als, ja, als Inspirationsquelle sehen. Und als
Alternative.
Genau, mal als Alternative und auch Möglichkeit, über das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiger Bergsport zu sprechen. Also einfach, dass es ein Thema und Diskurs wird in unserer Gesellschaft und auch im Bergsport, dass wir da einfach gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen und das uns darüber austauschen. Und ich finde, da sind diese Stiftungsprojekte einfach unglaublich wertvoll, die sonst ja nie funktionieren würden.
Mhm. Mal noch eine etwas allgemeinere Frage. Albrecht, du hast vorhin in dem VD-Rückblick mal erwähnt, dass ihr auch zwischenzeitlich mal so dieses Thema Bergsport an sich eigentlich hinterfragt habt. Ich erwische mich da auch immer wieder, dass ich mir denke, ich mache das ja eigentlich wirklich, auch wenn es teilweise mein Job ist, zu einem persönlichen Vergnügen. Also eigentlich, wenn wir hart auf hart die Frage beantworten, müsste keiner von uns Bergsport betreiben.
Wo ist keiner?
Wo ist da diese Grenze? Also, dass man sagt, okay, ich mache trotzdem auch Produkte dafür. Also, natürlich ist es manchmal schwer, mir diese Frage final zu beantworten.
Es hilft den Menschen ja auch viel. Ja. Der Bergsport gibt einem ja persönlich sehr viel. Und das ist ja das Schöne am Bergsport. Das ist ja nicht nur diese Bewegung in der Natur, sondern es ist auch das sich auseinandersetzen mit der Natur. Und das ist meiner Ansicht nach nirgendwo so aktiv möglich wie beim Bergsport.
Das stimmt.
Und das gibt den Menschen viel. Und zwar in allen möglichen Schichten, in allen Schichten. Das ist ja, wenn du willst, eine soziale Geschichte, die man gar nicht unterschätzen kann. Ne? Also in dem Sinne wirklich förderungsfähig. Das ist schön, wenn das es den Bergsport gibt. Das ist hilfreich in vielen Belangen. Und es wäre furchtbar schade, wenn das nicht der Fall wäre.
Ja, das ist eine super schöne Überleitung auf also diesen letzten Themenbereich, den ihr auch noch behandelt als Stiftung, nämlich diesen Kinder- und Jugendfördertopf. Weil du gerade gesagt hast, in allen Schichten und wahrscheinlich dann auch in allen Altersklassen. Was passiert da?
Also der Fördertopf für Kinder- und Jugendbildung, da geht es darum, dass Kinder und Jugendliche Outdoor-Aktivitäten machen und in diesem Zuge findet Wissensvermittlung zu nachhaltiger Bergsport und oder alpine Sicherheit statt. Also es ist immer so eine Kombination aus draußen sein, ja, dadurch auch ein Umweltbewusstsein erlernen oder erspüren vielleicht eher und durch dieses Umweltbewusstsein dann auch zu verstehen, wieso man das schützen soll, was man liebt. Also ich glaube, das geht einfach... Ja, das geht Hand in Hand, dass man draußen ist, dass man sieht, was man für einen Impact hat, dass man aber auch die Natur erfährt und erspürt und dadurch auch das Gefühl hat, dass es schützenswert ist. Und ich glaube, dass dieser Kinder- und Jugendbereich ist sehr, sehr wertvoll. Und genau, wir haben einen eigenen Fördertopf dafür gegründet und können da, also auch in verschiedenen Bundesländern, verschiedenen Altersgruppen, die Kinder und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich unterstützen.
Ja, ich glaube, das kennt ja jeder von sich, oder? Wenn man positive Kindheitserinnerungen hat an irgendwas, genau. Dann macht es Sinn, dass es wert ist, das zu schützen, oder? Also
ja. Wenn
ich mich erinnere, dass ich halt meine Family oder als Kind immer beim Kraxeln war, dann will ich das in Zukunft auch noch. Und es geht halt nur, wenn wir es dann irgendwie schützen.
Ja.
Ja. Ich habe eine Abschlussfrage an euch beide. Gibt es noch diesen einen ganz konkreten Traum oder vielleicht ganz konkretes Ziel, zu sagen, das will ich unbedingt noch erreichen, vielleicht auch eben ganz konkret mit der Stiftung, kann aber auch was anderes sein?
Ja, wir sind dabei, eine Schulung aufzubauen in Italien, inmitten der Kletterlandschaft, wo wir eigentlich Ausbildung vornehmen werden im Laufe der, hoffentlich nächstes Jahr, dass wir damit fertig sein werden. Mhm. Ja, das machen wir für Alpenvereine, für Schulen, für Individuelle, für die Bergwacht. Da bauen wir ein Schulungszentrum, also ein alpines Schulungszentrum in Laste, 1500 Meter Höhe, wo wir alle möglichen Klettermöglichkeiten um uns herum haben, mit direkter fußläufiger Erreichbarkeit. Und da wollen wir dann ab nächstem Jahr solche Schulungen vornehmen. Das ist mein Abschluss.
Sehr schön. Klingt sehr gut. Lena, wie ist es bei dir?
Ich würde mich freuen, wenn die Stiftung noch mehr wächst und wir einfach durch unsere Arbeit noch mehr Menschen erreichen können und ja, dadurch noch mehr Projekte umsetzen können und die Stiftung auch durch eine, ja, vielleicht auch durch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung getragen wird, durch vielleicht mehr Spenden und mehr, dass wir zusammen den nachhaltigen Bergsport nach außen tragen. Und genau, deswegen danke auch nochmal für die Einladung, dass wir heute über die Stiftung und über unsere Arbeit sprechen durften.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Ich glaube, was noch wichtig zu erwähnen ist, wenn sich jetzt wirklich jemand angesprochen fühlt und sagt, ich finde es super, was ihr da macht, auf die Beine gestellt habt und auch unterstützen mag, wir werden die ganzen Links mit in die Shownotes packen, wo man dann zur Stiftungswebsite kommt. Da ist dann auch, glaube ich, ein Spendenlink hinterlegt. Genau, also das werden wir alles mit verlinken. Schaut da gerne mal drauf, informiert euch darüber. Es sind so, so, so unglaublich wichtige Themen. Deswegen den Dank kann ich auch nur zurückgeben. Es ist sehr, sehr wichtig, dass es Menschen wie euch gibt, die da Vollgas geben und unterschiedlichste Erfahrungswerte reinbringen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und vor allem vielen Dank für das Gespräch und eure Zeit.
Na, ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken. Ich finde, du hast das richtig professionell gemacht. Großartig. Du hast dich in das Thema sehr gut eingefunden und Lena, du bist sowieso mittendrin. Danke euch beiden ganz herzlich.
Danke, ja.
Das war die Interviewfolge mit Albrecht von Dewitz und Lena Müller. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel wie ich aus der Episode mitnehmen und euch so ein bisschen inspirieren lassen. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Und in 2 Wochen, da gibt's weder eine klassische Beratungsfolge noch eine Interviewfolge. Und das hängt damit zusammen, dass wir anlässlich unseres 25-jährigen Bergzeitjubiläums eine kleine Sonderepisode aufgenommen haben. Also, hört auch da gerne mal rein. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Bis dahin, euer Jan.